So, unser Thema heute, das letzte Mal, Geist, Seele und Leib. Und wir haben ja die Seele und den Geist schon besprochen, gestern den Leib, den ersten Teil. Und ich denke, es ist gut, nochmal zurückzuschauen auch, dass wir verstehen, dass eben Geist, Seele und Leib was Zusammengehöriges ist. Dass wir gelernt haben, dass der eine Geist, der ja Gott ist, alles durchdringt, bis hinein in die Schöpfung, in den letzten Grashalm, wie ich gerne sage, und dass die Seele als Persönlichkeitsausdruck im Grunde oder als Persönlichkeitsmuster uns geschenkt ist durch Vererbung über unsere Eltern, die dann nach außen hin den Leib beeinflusst und quasi zu einer Persönlichkeitsdarstellung kommt. Und diese Persönlichkeitsdarstellung in einem Leib ist durchgängig, muss aber nicht immer derselbe Leib sein. Wir haben gestern ja schon einige Leiber uns angeschaut und wollen heute dann die übrigen auch noch sehen, sodass wir auch zu dem Schluss kommen können, dass eben der Glaubende, der das heute schon glauben kann, niemals ohne Leib sein wird. Und damit ist auch deutlich, dass sein Persönlichkeitsmuster stets auch durch diesen Leib eine Ausdrucksform findet und hat. Und nur die, die das nicht glauben können, sind zeitweise ohne Leib, bis auf die Besonderheit, das haben wir gestern besprochen, dass eben auch in den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen man eine Leibesform hat, die die Bibel nicht näher definiert, nur feststellt, dass man das verlieren kann, also muss da was da sein. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht, ist für diejenigen, die in Christus sind, auch unerheblich, weil wir nie in diese Lage kommen werden. Das war jetzt 5 Bibelstunden in einer Minute und wer das nicht so ganz mitgekriegt hat, ist nicht schlimm, weil das kann man selbst nach 5 Stunden manchmal noch nicht so ganz begreifen, was Gott da alles gewirkt hat. Ja, heute in unserem Skript, wer ihn hat, auf der Seite 3, geht es dann weiter in der Gruppe B unter dem Thema die Unterscheidung der verschiedenen Leiber nach Substanz und Aufenthaltsort. Und die unterirdischen Leiber haben wir ja gestern hier behandelt und haben dabei festgestellt, dass es da eben auch verschiedene Gestaltungsformen gibt. Der irdische Leib als zweiter Punkt ist wohl das geringste Problem. Ich denke, wir haben ja schon bei der Seele da ausgiebig drüber gesprochen, dass der Mensch eine lebende Seele wurde durch die Neshama, die ihm eingehaucht wurde. Neshama, da kam der wertvolle Hinweis auch aus eurer Gruppe, dass das was mit dem Shem zu tun hat, mit dem Namen. Das fand ich sehr gut, dass das noch ergänzt worden ist, weil ein Name ist ja nicht nur ein Name, den man ruft, sondern eben auch der Ausdruck einer Persönlichkeit, das heißt ein Wesensmuster wird durch den Namen deutlich. Und zumindest bei den biblischen Namen, bei den von Gott gegebenen Namen ist das so in unserer modernen Welt wohl nicht mehr. Wenn da einer Paul oder Frieda heißt, dann musst du nicht unbedingt auf die Person schließen von dem Namen her. Aber biblisch ist das so. Und wenn Gott jemandem, einem biologisch lebenden Menschen jetzt durch das Einhauchen der Neshama einen Namen gibt, dann hat dieser Name Persönlichkeitswert und stellt ein ganzes Programm dar. Das ist wie, wenn Jesus sagt, ich habe euch den Namen meines Vaters bekannt gemacht. Das sagen manche, zumindest die Religion, aus der ich komme. Ja, der hat den Leuten gesagt, mein Vater heißt Jehova, ne? Und das ist ja so schwach. Das haben die alle gewusst, ne? Das wussten die Leute, denen Jesus gepredigt hat, alle, wie Gott heißt. Sie haben nur nicht getraut, sich das auszusprechen. Und Jehova ist eh die falscheste von allen Formen. Also, wenn er sagt, ich habe ihm den Namen bekannt gemacht, dann hat er das ganze Programm, das Gott vorgesehen hat, in seiner Heilsgeschichte geoffenbart. Er hat also das Wesen Gottes deutlich gemacht, all sein Wollen, Wünschen und die Ziele. Das steckt in dem Namen, das ist Teil der Neshama, das ist das Persönlichkeitsmuster und ich denke, damit hat Gott jedem Einzelnen eine ganz persönliche Struktur verliehen, die einmalig ist und das sollst du wissen und auch für wert achten, dich gibt's eben nur einmal und mich auch, ne? Keine zweimal. Und von daher sind wir was ganz Besonderes, ne? Egal, ob du jung oder alt bist oder verrückt oder nicht verrückt, im positiven Sinne. Es ist was Einmaliges und das ist eine große Freude, das zu wissen. Und wir dürfen dann unsere Brüder und Schwestern auch in ihren Besonderheiten nicht nur schätzen, sondern auch stehen lassen und lieben. Und das kann ja manchmal schwierig werden, aber dafür sind wir hier, um uns das zuzusprechen und auch ein wenig zu üben. Und wir haben ja auch heute Morgen am Frühstückstisch schon wieder geübt, dass wir uns gegenseitig auch mal stehen lassen können in unserer Art. Ne? Ich finde das köstlich, dass es das gibt, weil sonst wäre es langweilig. Ne? Ich komme ja aus einer Sekte, wo sie alle gleich sein mussten. Und das ist furchtbar. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so einer Zwangsjacke war. Wie auch immer, dann kannst du das bestimmt nachempfinden. Gut, also dieser irdische Leib ist jetzt versehen mit der Persönlichkeit, der Seele, drückt das nach außen aus und ist dadurch handlungsfähig geworden. Und nachdem, wir haben gestern auch Philipper 2, Vers 10 ja mehrfach gelesen, nachdem alle zurechtgebracht sind, werden auch die irdischen Leiber ihre Knie beugen und sagen, Jesus ist Herr. Das ist ja das Ziel. Und deswegen wollte ich es jetzt bei dem irdischen Leib damit belassen, weil der macht uns die wenigsten Probleme, zumindest geistlicherweise, sei denn du hast ein Gebrechen, das ist was anderes. Aber das ist ja hier nicht das Thema. Dritter Punkt wäre der seelische Leib, über den haben wir übrigens auch schon gesprochen, aber wir müssen jetzt mal ein paar Bibelverse lesen, um in Gang zu kommen. Und in 1. Korinther 15 wird ja davon gesprochen. Ich habe die Angewohnheit, meine Bibel auch aufzuschlagen, sodass du Gelegenheit hast, das mitzufinden und dann vielleicht hier und da auch eine Notiz machen kannst in deine Bibel. 1. Korinther 15, 42. Fängt das an, bis 44. So, ist ja das Auferstehungskapitel, wo Paulus dieses Thema abhandelt. Und es heißt hier ab Vers 42, also ist auch die Auferstehung der Erstorbenen oder Gestorbenen, gesät wird in Verderblichkeit, erweckt wird in Unverderblichkeit, gesät wird in Unwert, erweckt wird in Herrlichkeit, gesät wird in Schwachheit, erweckt wird in Vermögenskraft, gesät wird ein seelischer Leib, erweckt wird ein geistlicher Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, gibt es auch einen geistlichen. Ja, vielleicht hast du schon an den Begriffen gemerkt, im Vergleich zu deiner Bibel, dass da manches anders klingt. Und hier wird zum Beispiel nicht von einem natürlichen Leib geredet, sondern von einem seelischen Leib. Das ist für mich ein Unterschied. Der biologische Leib ist nicht der seelische Leib, sondern wir haben den seelischen Leib als Wesensmerkmal oder Ausdrucksform natürlich des biologischen Leibes, weil immer der biologische Leib die Ausdrucksform ist. Aber es wird gesagt, der wird gesät und anschließend gibt es einen geistlichen Leib. Also haben wir hier eine Unterscheidung. Der geistliche Leib ist also das, was danach kommt. Erst kommt der seelische, dann der geistliche. Und in Vers 54, das lese ich nachher, 1. Korinther 2, Vers 14, wird da diese geistliche Dimension nochmal deutlich. 1. Korinther 2, Vers 14. Was das bedeutet, da heißt ja, ein seelischer Mensch aber empfängt nichts von den Tiefen des Geistes Gottes, denn es ist ihm eine Torheit und er vermag es nicht zu erkennen, da es geistlich beurteilt wird. Also dieser seelische Mensch hat ja auch einen Leib aus Fleisch und Blut, genau wie jeder andere. Und er hat also durch sein Persönlichkeitsmuster, was die Seele prägt, eine ganz andere Ausrichtung. Und damit wird er als gesamtes Wesen, auch wieder als seelischer Mensch bezeichnet. Und hier erkennen wir, dass es Unsinn ist, die Stelle 1. Mose 2, Vers 7 so zu deuten, dass der Mensch eine lebende Seele wurde, als sei die Person oder der Fleischesleib die Seele. Sondern wir haben ja gelernt bei der Seele, dass die Seele das der Speicher der Persönlichkeit quasi ist und durch den Leib wird dann ausgedrückt, wie die Seele ist. Also am Leib, am Äußeren kann man erkennen, welche Seele oder welche Persönlichkeit die Seele hat im Grunde. Und hier heißt es dann eben, der Ausdruck dieses Menschen, der ein seelischer Mensch ist, ist so, dass er von den Tiefen Gottes nichts versteht und es ihn wahrscheinlich auch nicht interessiert. Also er ist ganz anders ausgerichtet als der geistliche Mensch. Und wenn wir über einen geistlichen Mensch reden, das ist ja der Nächste, muss also da ein gewaltiger Unterschied sein. Biologisch sind die beide gleich. Das ist ein Körper aus Fleisch und Blut. Und hier sehen wir aber die Gesamtstruktur der Person, da gehört der Leib dazu, hat den Wert seelisch oder geistlich. Und deshalb muss ich hier zumindest insofern unterscheiden, dass das biologische Leben, auch wenn es gleich ist, eine ganz andere Ausdrucksform findet und man einen Unterschied erkennt. Wenn das nicht so wäre, dann könnten wir diesen Unterschied nicht erkennen. Und da sehen wir wieder, die Seele kann sich nur über den Leib äußern, weil der Leib ist Voraussetzung, damit das geht. Ohne Leib ist sie handlungsunfähig. Das haben wir ja bei der Seele auch festgestellt. Also würde heißen, ein seelischer Mensch oder ein seelischer Leib ist im Grunde eine Ausdrucksform des Inneren, nämlich der Persönlichkeit der Seele. Und das Gleiche würde in Punkt 4 auf den geistlichen Leib zutreffen. Das ist ja das Gegenteil. Und wir waren ja eben in 1. Korinther 15, das sollten wir nochmal hinschauen, weil eben jetzt die andere Seite beschrieben wird. 1. Korinther 15, Vers 44 und 46. 44 haben wir schon gelesen, und wo es heißt, gesät wird ein seelischer Leib, erweckt wird ein geistlicher. Und jetzt sehen wir hier, dass das auch Konsequenzen hat. Also die Ausdrucksform der Seele, die den Leib beeinflusst, hat auch Auswirkungen auf seine heilsgeschichtliche Entwicklung. Das heißt, wenn ein seelischer Leib gesät wird und ein geistlicher wird erweckt, gibt es da eine Veränderung. Es gibt also zwei verschiedene Leiber. Jetzt müssen wir hier noch hinzufügen, dass zwischen dem Säen und dem Auferwecken durchaus auch Erziehungszeiten liegen können. Der Glaubende, wenn der gesät wird, hat eine andere Entwicklung als der, der eben nicht glaubt. Das ist ja schon bei der Behandlung der Seele deutlich geworden. Wir werden das nachher nochmal in einer anderen Form auch erkennen können. In 46 wird dann gesagt, aber nicht das Geistliche ist vorher, sondern das Seelische, darauf das Geistliche. Wir können also den Begriff seelisches oder seelischer Leib nicht immer als negativ betrachten, sondern hier wird in 1. Korinther 15 deutlich, dass das ein Prozess ist, der alle Lebenden betrifft. Wir aber, wenn wir Geist, Seele, Leib behandeln, unterscheiden können zwischen dem, der glaubt und dem, der nicht glaubt. Das heißt, die Wege des Sehens und Erweckens sind verschieden. Das klingt vielleicht etwas kompliziert zunächst mal, wer die Gesamtschau nicht kennt oder sich damit noch nicht beschäftigt hat. Das Prinzip ist dasselbe. Jeder Mensch stirbt und jeder Mensch wird irgendwann erweckt. Oder geht den Weg, den wir besprochen haben bei der Maja, wenn er ein Glaubender ist, dass er gar nicht sterben muss. Das sind jetzt Sonderwege. Aber der normale Weg ist, jeder Leib muss sterben, egal wie er heißt. Und er wird erweckt oder kommt wieder zum Leben, entweder nach seiner Zurechtbringung oder zu seiner Zurechtbringung. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das Prinzip bleibt aber, Eckart. Ne?
Denke ich richtig,
ja,
dass darin das Drama liegt, das Zwiegesehnte.
Ja, könnte man durchaus so sehen, weil der... Ja, wobei das Zwiegeseelte, wenn es ganz eng wird, ja dann auch noch Ausdrucksformen findet im jetzigen Leben. Ganz gewaltig, ne? Ja. Und deshalb, prinzipiell sind alle gleich, aber aufgrund der heilsgeschichtlichen Entwicklung des Einzelnen gibt es unterschiedliche Zeiten, zu denen jemand eben in diesen geistigen Leib erscheint und dann schon gerichtet ist oder noch zurechtgebracht wird. Das sind aber andere Themen, die können wir hier jetzt nicht auch noch behandeln. Es geht prinzipiell nur darum, dass wir erkennen, es gibt einen seelischen Leib, der ist klar definiert, und es gibt einen geistlichen. Die unterschiedliche Entwicklungsform beider, das ist ein anderes Thema, das ist, schwingt im Hintergrund mit. Wir dürfen aber wissen, wenn du in Christus bist, musst du dir da eigentlich gar keine Gedanken drum machen. Dann bist du ja kein seelischer Mensch im geistlichen Sinne, sondern nur ein seelischer Mensch im buchstäblichen Sinne, nämlich der Entwicklung Seele beeinflusst Leib. Und bei dem Glaubenden beeinflusst Seele Leib ja positiv. Und wenn dieser seelisch positive Leib stirbt, dann hat er gleich den nächsten, über den wir ja schon gesprochen haben. Der kommt jetzt aber nochmal bei der Aufzählung der Leiber für diejenigen, die auch gestern nicht da waren. Dann kann man das nochmal nachtragen. Also du musst dir nur merken, der seelische Leib muss nichts Schlechtes sein, kann aber. Das heißt, der seelische Leib kann auch positiv verstanden werden. Er muss nicht, es gibt auch seelische Leiber, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die ein seelischer Leib, der eben von seiner Seele im heilsgeschichtlichen Sinn positiv beeinflusst worden ist. Auch wenn Paulus im ersten Korinther, im ersten Korintherbrief sagt, ein seelischer Leib versteht nichts von den Dingen Gottes, da meint er eben die, die quasi im negativen Sinne von ihrer Seele beeinflusst sind und nichts verstehen. Aber wir dürfen nicht sagen, der gute Glaubende im Sinne der göttlichen Heilsgeschichte hat keinen seelischen Leib, den hat er auch. Aber der ist eben von seiner Seele positiv beeinflusst, hat eine ganz andere Ausdrucksform. Ich wehre mich dagegen zu sagen, also aus Gesamtschau der Schrift, dass ein seelischer Leib immer was Schlechtes ist. Den hat jeder. Sondern der seelische Leib kann negativ sein, muss aber nicht. Also wir müssen da auch nochmal unterscheiden. Aber da könnte man vielleicht auch nochmal im Gespräch darauf eingehen, wobei das heute schwierig ist, weil wir anschließend gleich weitermachen. Das ist eine Ausnahme. Aber ich bin ja noch hier bis kurz vor zwei. Dann ist bestimmt noch Gelegenheit. Ja, der geistliche Leib, noch ein Vers dazu aus 1. Korinther 15, 54, der vielleicht noch etwas mithilft. Wo es heißt, wenn aber dieses zu Tode kommende die Todlosigkeit angezogen haben wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben worden ist, verschlungen ist der Tod in Sieg. Und hier siehst du das Ergebnis. Dieser zu Tode kommende Leib, seelische Leib, wenn der die Todlosigkeit angezogen hat, das heißt doch, wenn er heilsgeschichtlich zum Ziel gebracht ist, dann wird er sozusagen dauerhaft da sein, nie mehr vergehen und den Spruch wahrmachen, der schon im Alten Testament steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Also dieser Sieg, diesen Sieg erringt ein seelischer Leib, wenn er mit der Erweckung seine Todlosigkeit erlangt hat. Ja, das klingt auch ein bisschen verrückt vielleicht, aber man muss das ganz wörtlich lesen. Ich weiß gar nicht, was bei euch da steht. Unsterblich, glaube ich, oder was da geschrieben steht. Ne? Und unsterblich, das klingt so auch schon in Richtung heidnische Lehre, Unsterblichkeit der Seele. Es ist ja nicht falsch, wenn du deinen Begriff richtig verstehst. Aber wenn er falsch belegt ist, gibt es dann Irrtümer. Deswegen Todlosigkeit steht wörtlich halt da. Das kann man ja auch noch verstehen. Also die Entwicklung der Seele des Glaubenden und die Entwicklung der Seele des Ungläubigen haben ja alle dasselbe Ziel. Sie werden alle in Todlosigkeit landen, aber dazwischen gibt es Erziehungszeiten, Rechtsprechung, Gerichte, egal wie du das nennst. Und deswegen können wir das Prinzip seelischer, geistlicher Leib auch auf alle anwenden. Nur die Zwischentöne, die darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Du kannst also nicht sagen, alle Ungläubigen haben einen seelischen Leib und die Gläubigen haben keinen seelischen Leib. Das wäre also gegen die Schrift, obwohl das landläufig wohl so verstanden wird. Aber da möchte ich hier mal eine Denkspur legen, sagt der Johannes immer, um mal auch da umzudenken, weil der Unterschied liegt einzig und allein in der Substanz der Seele und ihrer Zeit der Zurechtbringung. Gut, was noch interessant wäre, vielleicht ist ja im Punkt 5 ein irdischer Übergangsleib. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. So ein Leib hatte ja Jesus. Und wenn wir in Johannes 20 lesen, das ist jetzt zu lang der Abschnitt, den will ich jetzt gar nicht lesen. Die Geschichte ist sehr bekannt. Er hat sich ja seinen Jüngern gezeigt, erst der Maria, dann sagt er, fasse mich nicht an, ich war noch nicht beim Vater. Dann kommt er wieder und sagt zum Thomas, jetzt kannst du mich anfassen. Ne? Guck, ich habe da die Nägel male und meine Seite ist verwundet. Und während er zu den Jüngern hinging, Johannes 20 wird das beschrieben, da geht er durch die zue Tür. Also er hat einen physikalischen Leib, den man anfassen kann, kann aber trotzdem durch die Wand gehen oder durch die Tür. Die Älteren kennen vielleicht noch den alten Film von Heinz Rühmann, ein Mann geht durch die Wand. Ne? Und ja, mehrheitlich nicht. Gut, keine Kinogänger. In meiner Jugend habe ich den Film gesehen. Und das war ganz kurios, wenn dann Heinz Rühmann durch die Wand guckte, was sein Chef macht in seinem Büro. Und da muss ich immer dran denken, wenn Jesus hier durch die zue Tür kam zu seinen Jüngern, wie die geguckt haben. Ne? Sie haben extra zugeschlossen, weil sie Angst hatten. Und dann kommt er doch rein. Also ist hier ein irdischer Leib vorhanden, der eine Sonderstellung einnimmt, mit dem man, den man anfassen kann. Und er sagt ja auch nur, hat einen Geist hier, Knochen, ne? Und das war ihnen also klar, nein. Ja, gut. Ne?
Ja. In Vers 17 gibt es ja zwei Übersetzungsversionen. Die einen sagen, rühre mich nicht an, und die anderen sagen, rühre mich nur getrost an, kannst du ruhig machen. Nicht? Was ist nur richtig?
Ich bin für nicht, kann dir aber jetzt nicht sagen, warum, das müsste man im Einzelnen noch klären. Das will auch nicht aus dem Handgelenk reden. Warum? Weil es gibt für mich noch einen heilsgeschichtlichen Hintergrund, weil er noch nicht beim Vater war und sein Blut noch nicht im oberen Heiligtum sozusagen rechtswirksam geworden ist oder das dargebracht hat nach dem Hebräerbrief, war das ja nötig, um überhaupt handlungsbevollmächtigt zu sein für alles. Warum er sich da vorher schon mal der Maria zeigt, das weiß ich auch nicht. Da müssen wir mal fragen, wenn wir dort sind. Und deswegen, die Frage kann man sich ja merken. Und ich habe sowieso noch eine Menge Fragen, auch an Paulus. Und sobald ich ihn treffe, dann muss er sich ein bisschen Zeit nehmen für mich, weil ich da allerhand wissen will. Gut, also ich glaube, ohne das jetzt beweisen zu können aus dem Handgelenk, dass das nicht, rühre mich nicht an heißt, auch aus heilsgeschichtlichen Zusammenhängen heraus. Aber das lässt sich noch klären. Was jetzt als nächstes noch zu lesen wäre, ist diese seltsame Geschichte in Matthäus 27. Die zwei Verse können wir uns leisten, 52 und 53. Und hier ist ja nach der Auferstehung Jesu was passiert, was auch viele Leute nicht glauben können und wo man die Bibel sozusagen relativiert, indem man es entweder falsch übersetzt oder umerklärt, was immer da gemacht wird. Ich kenne eine ganz kuriose Übersetzung aus einer Bibel, die zu einer Sekte gehört. Matthäus 27, was habe ich gesagt? 52 und 53. So, da heißt es, nachdem der Vorhang im Tempel zerrissen ist und dieses Erdbeben war, da heißt es, und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt oder erweckt. Und sie gingen nach seiner Erweckung, nämlich der des Christus, aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen vielen. Also hier sind Heilige erweckt worden nach der Auferstehung Jesu. Wir haben beim Thema Seele schon mal darüber gesprochen. Hier ist also was passiert, weil Jesus da gepredigt hat. Können das welche gewesen sein? B, es können die gewesen sein, die Heiligen, die in den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen gewartet haben, bis nach Golgatha, bis auf wenige Ausnahmen. Wir wissen von Mose und Elia, Henoch vielleicht auch noch, die schon Sonderaufgaben hatten vorher, wo die Mehrheit der Heiligen, Gerechten, so wie Hebräer 12 sagt, vielleicht lesen wir den Vers noch, die Gerechten die gerechten Geister, die gerechtfertigt wurdenen Geister der Heiligen sind ja schon im oberen Jerusalem. Also dass das hier dieser Vorgang war, das glauben wir. Beweisen kannst du das nicht. Wichtig ist, dass wir auch glauben dürfen, dass die nicht mehr gestorben sind. Das steht zwar nicht hier. Nur, dass sie wieder sterben würden, macht keinen Sinn, weil Jesus sagt, wenn einer erweckt wird aus Erstorbenen, und die Rechtsgrundlage ist gelegt, füge ich jetzt hinzu, nämlich sein Tod und Auferstehung ist passiert, dann wird er nicht mehr sterben, sondern wird den Engeln gleich sein. Und nach dieser Regel müssen wir ja annehmen, dass nach seiner Auferstehung der Erweckte nicht mehr stirbt, auch wenn das nicht dasteht. Und von daher glaube ich, dass das so ist. Wenn jemand das anders sehen will, das ist überhaupt kein Problem. Da muss man sich nicht streiten. Aber ich denke, das passt eigentlich zum Zusammenhang der Schrift, dass das so ist. Und hier sehen wir, die hatten auch einen besonderen Leib offensichtlich. Weil sie dann auch nicht mehr gesehen wurden, müssen sie ja irgendwie, erinnere dich an die Entrückungsgeschichte, verwandelt worden sein. Also die zur Entrückung auferstehen, die werden ja auch einen anderen Leib kriegen. In 1. Thessalonicher 4, 16, den Vers haben wir auch schon ein paar Mal gelesen. Aber auch für unsere Gäste, für heute ist das vielleicht wichtig, dass wir es doch nochmal tun. Da wird ja in 1. Thessalonicher 4 die Entrückungsgeschichte geschildert. Und im Vers 16 ist dieser Punkt, hier geht es ja um drei Gruppen. Der Herr kommt in den Lufthimmel, bringt welche mit, die durch ihn entschlafen sind, die sind schon längst bei ihm. Und dann im Vers 16 heißt es, wenn er kommt, nämlich der Herr kommt im Befehlsruf, in der Stimme eines Anfangsengels und in der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen, und die Erstorbenen in Christus werden voraus auferstehen. Also hier kommen welche aus den Aufenthaltsräumen der Erstorbenen heraus und auferstehen. Ich glaube, jetzt nur ich, du kannst was anderes glauben, dass die ein ähnliches Verfahren erleben wie eben die Heiligen in Matthäus 27. Da gibt es welche, die in den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen warten bis zur Entrückung. Wir haben eben auch in einem ganz kurzen Vorgespräch festgestellt, dass es auch heute Brüder gibt, die glauben, dass ihnen das so geschieht und ihnen geschehe nach ihrem Glauben. Ich glaube auch, dass es das gibt, weil es ja hier steht, aber das sind bei weitem nicht alle. Es gibt also auch welche, die, wenn sie gestorben sind, gleich beim Herrn sind. Wir haben das hier besprochen mit Johannes 11, der Martha, als Jesus der Martha das erklärte. Wir lesen das hier in der Entrückungsgeschichte, dass er ja welche mitbringt. Wer ist das, die er mitbringt? Ich glaube, das sind die, die schon auferstanden sind. Und die auferstehen müssen, das sind die, die eben in einem Aufenthaltsraum gestorbener warten bis zur Entrückung. Und die kriegen einen offensichtlich gleichen Leib, wie ihn Jesus vielleicht hatte, als er durch die Wand gehen konnte. Die Heiligen ihn hatten, als sie in der Stadt gesehen wurden. Und weil dieser Leib wird dann gleich verwandelt. Und die Lebenden, die zu der Zeit hier sind, werden auch verwandelt. Und hier sehen wir dann wieder eine Gleichheit zwischen den Auferstandenen und den Lebenden. Und sie kommen alle zum Herrn in die Luft. Ob jetzt dieser Leib der Auferstandenen genauso ist, dass sie durch Wände gehen können oder nicht, steht da nicht hier. Das könnte man schlussfolgern, muss aber nicht, ist auch nicht wichtig. Wenn da die Tür aufmacht und kommt rein, ist auch herzlich willkommen. Also das soll kein Hinderungsgrund sein. Ich meine nur, dass es eben ein Auferstehungsleib ist, der A, nicht wieder stirbt, sondern verwandelt wird und hat damit eine andere Qualität als die, die vor der Auferstehung Jesu wieder belebt wurden und wieder sterben mussten. Und hat auch eine andere Qualität als die Lebenden, die verwandelt werden, weil er ist ja ein Auferstehungsleib. Und da sehen wir auch hier, dass es gewisse Unterschiede gibt in dieser Leiblichkeit, dieser besonderen Leiblichkeit eines Übergangsleibes, so könnte man ihn nennen. Denn er ist ja nur für kurze Zeit notwendig, warum auch immer. Gott hätte das auch anders machen können. Ich habe schon mal gesagt, wenn ich Gott wäre, ich hätte das alles anders gemacht. Aber zum Glück ist es nicht so, weil er weiß, was er macht und wir dürfen ihm vertrauen. Gut, das waren so die irdischen Dinge. Interessant sind jetzt sicher auch die aufhimmlischen Leiber. Aufhimmlisch deshalb, weil die Bibel immer von aufhimmlisch redet. Epuranios wird auch mal mit überhimmlisch übersetzt, nur überhimmlisch, das mag ich nicht, weil das den Eindruck erweckt von über den Himmeln, und das stimmt nicht, sondern aufhimmlisch oder überhimmlisch. Epuranios ist ein Bereich innerhalb der Himmel. Der Wahlübersetzung sagt Gebiets der Himmel, weil eben das EP eine Örtlichkeit ausdrückt, innerhalb der etwas passiert. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass die Himmel verschwinden. Das ist ja Schöpfung, das berichtet auch die Schrift. Und was machst du dann mit überhimmlisch, wenn es überhimmlisch nicht mehr gibt? Das kann eigentlich nicht sein. Und deswegen ist überhimmlisch schlichtweg falsch. Ich sage das mal so ganz direkt, auch wenn ich meinen konkordanten Brüdern damit wehtue. Man muss manchmal auch sowas machen. Überhimmlisch führt in die Irre, sondern das heißt auf, nämlich im Gebiet der Himmel mit EP. In unserer Sprache können wir das nicht so ausdrücken. Und im Gebiet dieser Himmel gibt es eine Menge Leiber. In dem Gebiet der Himmel sind auch böse Geister. Alles ist dort. Und da ist auch die Entrückung, findet genau da statt. Also alles ist in diesen himmlischen Bereichen findet statt. Die Wohnung Gottes, vielleicht lesen wir das gleich noch, die ist natürlich außerhalb der Himmel. Das ist keine Frage, weil die bleibt ja. Die Wohnung Gottes ist über der Schöpfung, außerhalb der Schöpfung, etwas Bleibendes. Und die Himmel werden vergehen. Sie sind geschaffen, steht schon in 1. Mose 1, Vers 1. Und alle Schöpfung mündet in die Herrlichkeit Gottes. Und damit ist es keine Schöpfung mehr, sondern göttlich, wesenhaft, Licht und Liebe. Das ist ja das Heilsziel. Wir haben die Verse 2. Korinther 5 ja nur schon mehrfach gelesen, 1 und 2 und so weiter. Die sind jetzt wieder dran. Und vielleicht ist es ganz gut, weil durch viele Wiederholungen wird es dann vielleicht bei dem einen oder anderen einen Klick machen und er sagt, ja, jetzt habe ich verstanden, was da steht. Außerdem haben wir auch Gäste hier, die vielleicht sich da noch keine Notiz gemacht haben. Dann hast du jetzt die Gelegenheit, in 2. Korinther 5 noch einmal genau zu lesen, was da steht, damit wir auch heilsgeschichtlich sauber denken können und argumentieren. In 2. Korinther 5, Vers 1, ich behandle gleich den Punkt 7 mit hier bei aufhimmlischer Leib und aufhimmlischer Übergangsleib, weil es werden ja beide hier genannt. Noch einmal ganz langsam und ganz wörtlich, was hier steht. 2. Korinther 5, 1 und 2. Denn wir nehmen wahr, dass wenn unser irdisches Haus der Zeltung aufgelöst wird, das ist also der Leib, den wir eben jetzt alle haben, während wir hier am Tisch sitzen. Oder auch in der zweiten Reihe, ist genauso wertvoll. Also wir haben einen irdischen Leib, der heißt irdisches Haus der Zeltung. Ein Zelt ist nichts Dauerhaftes, das geht also wieder, wird aufgelöst, geht weg. Wir sterben, wir verlieren unseren Leib. Wenn wir den verlieren, wenn der aufgelöst wird, sagt Paulus hier, haben wir einen Wohnbau, Oikodome, griechisch, aus Gott, ein nicht handgemachtes, äonisches Haus in den Himmeln. Äonisch heißt zeitbegrenzt, nicht ewig, äonisch zeitbegrenzt, und es ist in den Himmeln, Epuranios, auf himmlische Bereiche, innerhalb der Himmel. Also diesen Leib, der ist vorübergehend. Deswegen habe ich gesagt, es ist ein aufhimmlischer Übergangsleib. Den behalten wir nicht. Aber den haben wir, sobald wir diesen irdischen Leib hier verlieren durch Sterben. Das ist auch schon mal ein Riesenzuspruch. Wenn du dich an das Thema Seele erinnerst, haben wir gesagt, die Seele braucht einen Leib, um sich ausdrücken zu können. Der Leib ist das optische Mittel zum Ausdruck der Seele, damit sie handlungsfähig ist. Wenn wir also diesen Leib verlieren, den wir jetzt haben, haben wir schon den nächsten Leib, der Oikodomeas, wir haben es gestern beschrieben, ein Haus, in dem gebaut wird, heißt es ja wörtlich, also der ist noch nicht ganz fertig, da kommt noch was. Und den haben wir aber schon, also bist du schon wieder handlungsfähig im nächsten Leib. Man ist nie handlungsunfähig, und hier liegt der Unterschied zwischen dem geistlichen, zwischen dem seelischen Leib, der durch ein Gericht muss, und dem seelischen Leib, der das nicht muss. Das seelische Leib, der jetzt schon glauben kann, kriegt gleich den nächsten Leib. Und und hat wieder ein Leib, also die Seele hat wieder ein Leib, während es Leute gibt, die eben keinen Leib haben und warten müssen. Das war ja der Unterschied. So, aber das ist noch nicht das Ende, sondern dieser Übergangsleib, so nenne ich ihn hier, obwohl das nicht dasteht, weil eben noch ein dritter kommt, ist nicht alles, sondern im nächsten Vers heißt dann in Vers 2, und hier musst du ein Wort hinzufügen in deiner Bibel, weil die meisten Übersetzer das weglassen, nämlich auch, da steht, denn auch in diesem seufzen wir, nämlich in dem nächsten Leib, den wir bekommen, den Übergangsleib in den Himmeln, der äonisch ist, zeitbegrenzt, Anfang und Ende hat. Warum, sagt er hier auch noch, weil wir uns danach sehnen, mit unserer Wohnstätte, nämlich dem Euketerion, das ist ein ganz anderes Wort, überkleidet zu werden, und das ist aus dem Himmel, Einzahl. Also hier haben wir einen ganz anderen Ursprung und eine ganz andere Bezeichnung, ein ganz anderes Wort. Also wir haben jetzt das Zelthaus, dann bekommen wir Oikodome, das heißt ein Haus, in dem noch gebaut wird, das ist nicht fertig. Deswegen seufzen wir auch noch, aber unbeschwert, und freuen uns auf den dritten Leib. Und der dritte Leib wäre dann Euketerion aus dem Himmel. Und das ist, wenn du so willst, der Vollendungsleib, obwohl er nochmal eine andere Bezeichnung kriegt am Ende, Leib seiner Herrlichkeit. Aber das kann man durchaus auch zusammen sehen. Also hier ist eine ganz klare Struktur vorgegeben, sodass wir wissen, uns stehen noch zwei Leiber bevor. Der Übergangsleib, von dem hier gesprochen wird, und dann der Leib der Herrlichkeit, so könnte man ihn auch nennen, also der dritte Leib, mit dem wir dann endlich fertig sind. Das ist die Darstellung der Schrift. Und jetzt kannst du deine Vorstellung, die du bisher hattest, mit der Schrift vergleichen und kannst daraus Schlüsse ziehen und sagen, wo gehöre ich hin? Bin ich einer, der trotz seelischem Leib, positiv seelischem Leib, gleich den nächsten Leib kriegt, also nicht in einem toten Aufenthaltsraum warten muss, bis er wieder einen Leib kriegt oder auferweckt wird oder wie auch immer. Oder bin ich jemand, der da warten muss? Das musst du selber wissen, weil wir lernen, dass es beides gibt. Es gibt Brüder, die glauben, dass sie warten. Es gibt welche, die glauben, dass sie nicht warten müssen, sondern gleich das haben, was hier steht.
Heimke. Die jetzt die Entrückung miterleben, kommen die auch noch wieder
ins Leib? Nein, die, ja, sicher, aber nur die Auferweckten. Das heißt, die auferweckt werden, so wie Matthäus 27, brauchen ja einen Leib, damit der verwandelt werden kann. Weil Paulus sagt in 1. Thessalonicher 4, wir werden zusammen mit denen in Wolken entrückt, dem Herrn entgegen. Und die Lebenden, sagt er auch in 1. Korinther 15 am Ende, die werden nicht sterben, sondern gleich verwandelt. Also wenn jetzt in diesem Augenblick die Entrückung wäre, wären wir die Lebenden, die verwandelt werden müssen. Und da müssen aber vorher welche auferstehen. Also theoretisch müssten jetzt da draußen ein paar rumlaufen, die eben auferstanden sind, die wir vielleicht sogar kennen. Oder die kommen hier rein, wenn sie so einen Leib haben wie Jesus, sogar durch die Balkontür, obwohl die zu ist. Also das müssten wir jetzt sehen können. Ist aber nicht so. Also ist wahrscheinlich auch die Entrückung nicht in dieser Stunde. Ich kann meine Predigt zu Ende bringen. Und wenn das so wäre, also wären die auferstanden und wir zusammen hier, würden verwandelt hin in die Luft zu denen, die er schon mitbringt und erwartet im Lufthimmel mitten im Gebiet des Feindes auf die, die von der Erde nach oben gehen. Also da hast du immer diese drei Gruppen, die auferstehen, die leben und die er mitbringt. Und bitte. Ja, da steht ein Vers vorher, in 1. Thessalonicher 4, Vers, muss ab Vers 14 lesen, 14 bis 17. Ich gebe zu, dass die deutschen Bibeln den Satz gerne umdrehen, obwohl das grammatisch eigentlich nicht so sauber ist. 1. Thessalonicher 4. Und wir sagen euch in einem Wort des Herrn, Vers 15, nee, das, ich muss 14 lesen. Denn wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, so wird auch Gott, der Gott, die durch Jesus Entschlafenen zusammen mit ihm führen. So müsste das wirklich ordentlich heißen. Das mit ihm führen Nee, anders muss ich sagen, das Durch hat nichts mit dem Führen zu tun, sondern mit dem Entschlafen. Das heißt, das sind welche, die durch Jesus entschlafen sind, die bringt er mit. Wenn er sie durch Jesus mitbringt, das wäre ja doppelt gemoppelt, so sagen wir in unserer Sprache, weil durch mitbringen, das muss man nicht sagen, mitbringen würde reichen. Das Durch gehört zum Entschlafen. Also die sind durch Jesus entschlafen, die hat er sich schon geholt, so könnte man auch sagen, die sind schon jetzt bei ihm. Und die bringt er mit. Und dann müssen die anderen, wie es dann weiter heißt, müssen dann die Erstorbenen in Christus auferstehen und die Lebenden werden verwandelt. Also es sind
ja auch, wird Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mitbringen. Bezieht sich ja auch auf irgendwas, ist ebenso.
Wo finden, wo hast du das jetzt? Ja.
Direkt in dem Vers, wo du warst. Vers 14.
Ja gut, das ist jetzt eine Übersetzungsfrage. Bei mir steht kein ebenso. Wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen zusammen mit ihm führen. Das ebenso ist für mich eigentlich schon wieder eine Ablenkung. Ja, kann sein. Ne? Ja. Also eins steht fest hier, wenn man wörtlich liest, dass das drei Gruppen sind und nicht nur zwei. Und das ist, wird weithin übersehen. Und damit haben wir wiederum die Erklärung auch durch Jesus für die Matte in Johannes 11. Wer das noch nicht gehört hat, soll es nochmal in Ruhe lesen. 11, 25, 26, wo er sagt, es gibt welche, die sterben und leben dort, und es gibt welche, die werden gar nicht sterben. Also er schildert zwei Wege der Glaubenden. Die einen warten in einem Aufenthaltsraum Erstorbener und die anderen gehen gleich zu ihm. Die beiden Möglichkeiten nennt Jesus selber. Paulus redet genauso hier. Und deswegen können wir das auch so hinnehmen als wahr, dass es also auch hier unterschiedliche Wege der Glaubenden gibt. Und wenn ich mich umgucke unter meinen Brüdern, gibt's welche, die wollen in einem Aufenthaltsraum Erstorbene warten bis zur Entrückung. Und die Schwester Lydia hat mir das gerade erzählt, dass sie das erst kürzlich gehört hat. Und das ist in Ordnung. Wer das glauben kann, dem wird das wohl auch geschehen. Und ich für mich kann glauben, dass das mir nicht passiert, sondern ich werde einer sein, der wenn er stirbt, gleich beim Herrn ist. Und damit komme ich zur Entrückung mit. So einfach ist das. Eckart, du hast noch was? Ja, gut, ich kenne deinen Ansinn.
Ja.
Ja, mit wir meine ich alle die, die so glauben dürfen, können, wollen, müssen oder was auch immer. Und nicht, dass das wir alle sind, mache hier im Raum welche geben, den anderen Weg gehen. Warum nicht? Das kann ich nicht beurteilen. Ne? Ich würde mich freuen, wenn wir alle zusammen wären, an der gleichen Stelle. Aber bitte, das entscheidet Gott in Christus und nicht wir. Wichtig ist, dass wir die Unterschiede sehen, die Vielfalt und auch hier die verschiedenen Wege und uns nicht streiten müssen, dass die einen sagen, alle Christen müssen schlafen bis zur Entrückung und die anderen sagen, es gibt keine Schlafenden, die sind alle beim Herrn. Das ist beides falsch. Dass wir im Christus sind, ob wir im Totenraum sind oder nicht, das ist auch klar. Also da muss man sich auch nicht drüber streiten. Eckart. Ja, genau. Also Leib gibt's auf jeden Fall. Und selbst im Aufenthaltsraum der Erstorbenen haben die Glaubenden einen Leib, das haben wir gestern festgestellt. Und weil eben auch dieser Leib unter Umständen von Gott genommen werden könnte, ohne dass er genau definiert wird. Wir können nur schlussfolgern, es ist so. Gut, damit sollten wir uns dem Leib der Herrlichkeit noch kurz zuwenden, im Vers 8, unter Punkt 8. Und hier Philipper 3, 21 ist ja dieses Kapitel, wo auch Paulus von seiner Ausauferstehung redet, die wir ja in diesen Tagen auch schon ein wenig anders definiert haben. In Philipper Kapitel 3. Und hier ist ja das ganz tröstlich, dass wir hier hören können, dass Christus unseren Leib der Niedrigkeit, wer ist denn das? Das ist doch der, den ich eben habe, also mit dem ich hier am Tisch sitze.
Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, zusammengestaltet dem Leib seiner Herrlichkeit, gemäß dem Innenwirken der Energie seines Vermögens, das ist die Dynamis, sich auch das All unterzuordnen. Hier sind gewaltige Kräfte am Werk. Also mit der gleichen Dynamis, mit der gleichen Vermögenskraft, mit der er das ganze All unterordnet, gestaltet er meinen Leib der Niedrigkeit um. Was muss das für eine Arbeit sein? Ja, meinen elenden Leib der Niedrigkeit, der braucht so viel Energie und Vermögenskraft wie das ganze All, um das zurechtzubringen. Daran siehst du mal, was wir für knorrige Typen sind, ne? Also wie viel Mühe er mit uns hat, um das mal anders auszudrücken. Man kann da drüber weglesen und kann sagen, ja, es ist nur ein Spruch oder was weiß ich. Also ich nehme das da ernst. Und weil Paulus hier sagt, er braucht diese Vermögenskraft, die das ganze All zurechtbringt, auch für uns. Und damit weißt du schon, wie viel Mühe das macht, uns zurechtzubringen. Aber er macht es, und was hier wichtig ist, er zusammengestaltet und gestaltet um diesen Leib der Niedrigkeit. Und da muss ich doch was sehen. Da muss ich doch was sehen. Wir haben ja auch in diesen Tagen schon drüber gesprochen, dass das sich verändert, dass das wachstümlich ist. Und ich möchte nochmal 2. Korinther 3, Vers 18 als Beleg dafür nehmen, wie das passiert. Das, was er hier im Philipperbrief beschreibt, diese Verwandlung, da hat er schon lange vorher bei den Korinthern darauf hingewiesen, in 2. Korinther 3, Vers 18. Der Korintherbrief ist viel früher geschrieben worden, als das hier am Ende seines Dienstes. Und doch war ihm das schon klar. 2. Korinther 3, Vers 18, wo er sagt, wir alle aber, er sagt ja wir, ne? Egal. Wir alle aber mit enthülltem Angesicht, und jetzt weißt du, wer die wir sind, die nämlich das machen, was hier steht. Nicht wir alle, sondern wir alle, die das machen. Ne? Also, du siehst, wir verstehen uns schon. Wir alle mit enthülltem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd. Also wir alle aber mit enthülltem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd, werden umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit hinein in Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, ist. Was musst du also machen, wenn du so einer bist? Dann musst du deinen Herrn der Herrlichkeit angucken. Mit enthülltem Angesicht, geistlicherweise, gucke ich auf Jesus. Und dann bin ich wie ein Spiegel, der diese Herrlichkeit hineinspiegelt in diesen Kosmos, in meine Familie, in mein eigenes Leben und werde so umgestaltet. Also was hier schon beginnt, es ist ein wachstümlicher Prozess, der hier schon beginnt. Die Verwandlung des Glaubenden hat hier ihren Anfang. Irgendwo im Philipperbrief, Philipper 3 steht das auch, den Vers, nagel mich nicht fest, Philipper 3 um die 20 rum, wo, ja, den meine ich jetzt nicht, wo er sagt, hier, unser Bürgertum ist in den Himmeln, steht da meistens, und da steht wörtlich, unser Bürgertum fängt unten an in den Himmeln. Das übersetzt natürlich niemand, weil das klingt unmöglich und das kann doch nicht sein und was weiß ich, was da alles gedacht wird. Für mich ist das wörtlich zu verstehen, das fängt unten an in den Himmeln. Der nächste ist Vers 20, danke. Philipper 3, Vers 20. Und wenn das unten anfängt in den Himmeln und wir einen Begriff haben von den aufhimmlischen Bereichen und wissen, dass auch der Lufthimmel dazugehört, dann fängt das hier vor der Haustür an. Wenn ich da rausgehe und hole Luft, bin ich im Lufthimmel, das ist der unterste Himmel. Unten fängt das an. Es fängt also hier an. Auch hier drinnen ist Luft, auch wenn sie nicht immer gut ist. Aber Sauerstoff ist immer genug da. Also wir atmen hier die Luft des ersten Himmels im Grunde. Und unsere Verwandlung, unsere Herrlichkeit und unser Bürgertum fangen hier an und gehen nach da, hin in die Herrlichkeit, in die Vollendung. Also der Weg ist wachstümlich angelegt, ein Prozess von hier nach da. Und deswegen kann ich ruhigen Gewissens sagen, das fängt unten an. Wo denn sonst? Wir werden doch nicht hier leben wie die Welt und dann plötzlich kommst du zum Glauben, wirst verwandelt. Nee, das ist ein Prozess, der wächst. Und wir haben in diesen Tagen schon gesagt, das hast du in deinem eigenen Leben sicher auch festgestellt, dass du dich verändert hast. Und diese Veränderung des buchstäblichen Leibes ist eine Folge des inneren Menschen, auch der Seelenveränderung, des Einfluss des Geistes. Wir haben über Geist geredet, der auch das Ausdrucksmittel nach außen, nämlich den Leib, verändert. Und so ist deine Darstellung in diesem Kosmos wachstümlich, veränderbar bis hin in die Herrlichkeit. Zwischendurch verlieren wir den Leib, dann gibt's einen neuen, da drückst du das wieder aus. Und dann gibt's den dritten Leib, da drückst du das wieder aus. Das nimmt kein Ende. Das heißt, unsere ganze Ausdrucksform hin von ungläubig bis Herrlichkeit wird ständig durch unseren Leib ausgedrückt, egal welcher das ist. Und dieses Wachstum dürfen wir sehen. Und wenn du jetzt von hier nach da denkst, dann bist du halt irgendwo auf dem Weg dazwischen. Irgendwo sind wir. Es ist keiner mehr ganz am Anfang, sonst würdest du nicht hier sitzen. Wir sind auch noch nicht da oben, ne? Sonst würdest du auch nicht hier sitzen. Also irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Es fängt aber unten an und geht in die Herrlichkeit. Das ist das, was ich hier raus lernen darf. So, ich muss das ein wenig abkürzen, sonst bekommen wir Probleme mit der Zeit. Also, wir haben die verschiedenen Leiber gesehen, du kannst dir die in Ruhe nochmal angucken. Wer damit Probleme hat, ich habe auch eine Internetadresse, ich habe Telefon, ich habe E-Mail, man kann Briefe schreiben, ich habe eine Adresse und es ist alles möglich. Wir können uns also auch weiterhin unterhalten, wir treffen uns vielleicht auch wieder mal und wenn jemand noch was Tolles findet, ich bin für alles offen. Ich ergänze auch meine Skripte gerne mit den Gedanken meiner Brüder und bin hier nicht der Allwissende, allein Bescheidwissende. Das ist völliger Unsinn. Wer das glaubt, glaubt was Falsches. So, letzter Punkt noch für die wenigen Minuten, die uns noch verbleiben. Da will ich nicht so sehr ins Eingemachte gehen. Wir können das auch ein wenig pauschaler behandeln. Das Entstehen, Sterben und Fortbestehen der verschiedenen Leiber. Wir haben ja jetzt schon die Leiber betrachtet, die Seele, den Geist und du weißt schon, alles ändert sich, nichts bleibt, wie es ist. Es ist ein ständiger Wechsel. Es gibt ja den Spruch in der Welt, nichts ist beständiger als der Wechsel. Und so ist es auch bei dem Glaubenden. Wir sind ständig am Wachsen, am Verändern, am Hinwachsen zu ihm, wie wir das auch eben gesagt haben. Also der erste Leib, den wir haben, 1. Mose 2, Vers 7, müssen wir jetzt nicht lesen, haben wir schon ein paar Mal gemacht, den wir erhalten haben. Dieser Leib, der stirbt irgendwann, den hast du bekommen durch Adam, Schöpfung aus der Adama, der Geröteten hat Gott ihn gemacht, hat ihm Neshama gegeben, Geisthauch der Lebenden, so sagt die Dabei-Übersetzung, Neshama Chayim, und diese Neshama, Geisthauch der Leben hat mit dem Namen zu tun, Persönlichkeitsmuster. Da entsteht ein ganz individuelles Wesen, das aber nach seiner Äußerlichkeit diesen Leib wieder verliert, wenn der stirbt. Das ist so der normale Vorgang, das kennt jeder, ne? Geboren werden und sterben. Dann kann dieser Vorgang der Belebung auch umgekehrt werden. Wir haben gelesen im Prediger und auch im Hebräerbrief, dass wenn der Leib getrennt wird, von Geist und Seele stirbt der Leib. Wenn die Seele vom Geist getrennt wird, stirbt auch die Seele. Es gibt keine unsterbliche Seele. Jede Seele stirbt, aber Sterben hat nichts mit Nicht-Existenz zu tun, wenn du dich erinnerst, sondern mit einer anderen Existenz. Also die Lebensform ändert sich. Die Seele besteht immer. Die Seele kann aber und auch der Leib von Gott in einem noch schlimmeren Zustand gebracht werden, der Auflösung oder Herablösung genannt wird, sodass sie nicht mal mehr passiv etwas aufnehmen kann. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Wir haben da bei der Seele auch drüber gesprochen. Der Geist geht, und das sollten wir vielleicht nochmal was lesen, um Missverständnisse zu vermeiden, ja, an einen ganz bestimmten Ort und Zweck. Petrus redet davon in 1. Petrus 3, Vers 19. Um auch diesen Prozess noch zu verstehen. 1. Petrus 3, Vers 19. Und hier dürfen wir das nicht gleichsetzen, dass das jedem so geht. Denn wir haben ja die Unterschiede schon herausgearbeitet. Aber ich will mich nicht vor diesen Vers drücken. 1. Petrus 3, Vers 19. Hier wird ja davon gesprochen, dass Jesus den Gestorbenen gepredigt hat. Und da heißt es, er ging hin und herrollte oder hat eben eine Botschaft bekannt gemacht, den Geistern, die im Gefängnis sind. Und jetzt die Frage, wer sind die Geister im Gefängnis? Anschließend erklärt er das, das sind die Ungehorsamen zur Zeit Noahs. Und ehe wir darüber noch weiterreden, will ich noch die Hebräerstelle lesen, damit das deutlich wird. Hebräer Kapitel 12, Vers 23. Weil es gibt ja auch unter den glaubenden, heiligen und geliebten Brüdern immer mal den einen oder anderen, der sagt, Geister, Menschen werden nie als Geister bezeichnet, das sind keine Menschen, denen da gepredigt worden ist. Und in Hebräer 12, Vers 23 ist meine Antwort, das heißt die der Bibel, auf dieses Argument, was meiner Meinung nach nicht stimmt, wenn es heißt, wir haben uns genaht, der Herausgerufenen, der Erstgeborenen, der Aufgeschriebenen in den Himmeln und Gott, dem Richter aller und den gerechtfertigt wordenen Geistern der Vollendungsgemäßen. Wo? Vers 22, im aufhimmlischen Jerusalem. Also im aufhimmlischen Jerusalem sind die Geister der vollendeten Gerechten. Wer sind die Geister der vollendeten Gerechten? Das sind keine Engel, das sind Leute, die mal hier gelebt haben. Das sind Glaubende des Alten und des Neuen Bundes, die jetzt schon im oberen Jerusalem bei dieser Betriebsversammlung, sie wird Allzusammenkunft wörtlich genannt, zusammenkommen. Und denen haben wir uns genaht. Also bei Petrus geht es um Menschen und nicht um Engel. Jesus hat Menschen gepredigt, die im Aufenthaltsraum Erstorbener waren. Und hier sehen wir also, wenn es um das Entstehen, Sterben und Fortbestehen der verschiedenen Leiber geht, dass also auch ein vorheriges Herauskommen aus dem Aufenthaltsraum der Erstorbenen möglich sein muss, sonst könnte der Hebräerbrief nicht schreiben. Da sind schon welche. Da sind schon welche in dieser himmlischen Zusammenkunft und denen haben wir uns genaht. Also geistlicherweise haben wir jetzt schon Verbindung mit diesen schon auferstandenen, verwandelten Heiligen, die wahrscheinlich in dem Oikodomé sich befinden, nämlich dem Haus, in dem noch gebaut wird. Denk an 2. Korinther 5, Vers 1. Und wir warten, dass wir auch dahin kommen. Aber geistlicherweise besteht schon diese Verbindung. Und er sagt ja auch im Hebräerbrief, nennt er sie die große Wolke der Zeugen, die auch uns anfeuert sozusagen in unserem Glaubenswettkampf, den wir hier zu erleiden oder zu erdulden haben. Und daraus lerne ich, dass eben es Unterschiede gibt. Es gibt heilige Gläubige, die nicht in dieser Versammlung sind offensichtlich, sondern in einem Aufenthaltsort Erstorbener warten bis zur Entrückung. Aber die jetzt schon Lebenden haben die Gewissheit, wir, wenn sie das glauben können, haben uns diesen Auferstandenen, die schon in diesem nächsten Leib sind, auch genaht. Also wir sind geistlicherweise verbunden. Die Verbindung zu denen, die schlafen, wird nirgends bezeugt. Und das ist für mich auch eine Besonderheit, sodass, ich weiß nicht, wie die Brüder das sehen, die im Glauben, dass sie schlafen, ob sie das hier so aufnehmen können, dass da schon welche sind, glaube ich nicht. Also sie müssen irgendwie einen anderen Blick haben. Aber gut, Gott hat es so gewirkt. Wir lassen das so stehen. Wichtig ist im Gesamtzusammenhang der Schrift, und ich will die letzten Verse jetzt von dem Skript noch hier auch lesen mit euch, dass wir, weil das andere ist schon mehrfach genannt worden, dass wir sagen können, jeder Gestorbene hat einen Leib, ob im Aufenthaltsraum der Erstorbenen oder bei Christus, ist egal. Es gibt aber welche, die haben keinen Leib, das ist ein Gericht, sie sind absolut handlungsunfähig, auch im Aufenthaltsraum der Gestorbenen. Das betrifft uns eigentlich nicht, sondern wir schauen hin in die Herrlichkeit. Und das soll das Schlusswort auch sein, weil das ist ja unser Blick. In Epheser 2, Vers 22 lernen wir ja etwas aus diesem Thema der Leiblichkeiten und ihrem Ziel. Epheser Kapitel 2, Vers 22, was uns ganz besonders auch eben glücklich macht, das zu wissen. Epheser 2, Vers 22. Er spricht hier in dieser Gesamtschau von der Vereinigung und Hinzuführung in und zu dem Christus, redet von einem Geist, das haben wir alles gelesen. Und am Ende heißt es dann, dass dieser gesamte Bau, der geistliche Leib des Christus wächst. Und im Vers 22 die tröstliche Zusicherung, wir werden auch mit auferbaut zu einer Herabwohnhütstätte Gottes im Geist, zu einem Kat-Eukentherion. Das ist hier dieses Wort, was eben auch nur zweimal vorkommt in unserem Neuen Testament. Und hier hast du die ganz klare Erklärung, dass wir mit aufgebaut werden. Das macht niemand selber, das ist passiv. Er macht das. Wir werden aufgebaut oder mit aufgebaut zu diesem von oben her verordneten Wohnen. Denk an die drei Leiber. Der nächste ist Eukodome, der steht nicht hier, sondern hier steht der dritte Leib mit einem Zusatz, nämlich der Herrlichkeitsleib. Wir werden mit aufgebaut zu diesem Herrlichkeitsleib, der von oben her verordnet ist und dürfen jetzt schon da hinschauen. Und das ist für mich das Wichtige, dass wir dieses Ziel, den Herrlichkeitsleib, mit allen Glaubenden in der Vollendung jetzt schon sehen dürfen. Und wer heute oder morgen oder übermorgen sterben darf, darf wissen, wenn er das glaubt, dass er dann wieder eine große Etappe auf diesem Weg geschafft hat, nämlich vom Hier wachstümlich bis zum Dort in die Vollendung. Dann hast du gleich das Eukodome, den nächsten Leib. Und darfst weiterhin glauben, was hier steht, Epheser 2, 22, dass du mit aufgebaut wirst zu dieser endgültigen, von oben verordneten Wohnung, die der absolute Herrlichkeitsleib in der Vollendung ist. Das ist unser Ziel. Und wenn das passiert ist, und jetzt noch einen heilsgeschichtlichen Termin, dann sind wir, was den Gesamtleib betrifft, bei der siebten Posaune in Offenbarung 10 und 11. Das heißt, die Entrückung ist 3,5 Jahre vorher, aber dann ist der Leib endgültig fertig. Und dann kommt der nächste Heilsschritt, nämlich die Regentschaft über den Kosmos. Dann kommen die ganzen Gerichte für den Kosmos, die Zurechtbringung. Da sind wir immer mit dabei. Du bist immer mit dabei. Und das ist das, was für mich so gewaltig ist, dass er diejenigen wie dich und mich, der das glauben darf, mit dieser gewaltigen Energie, die notwendig ist, das ganze All ins Leben zu zeugen, verwandelt, um mit ihnen, mit diesen knorxischen Leuten, mit dir und mir, dann das Geschichte zu machen. Und das erinnert mich im alten Bund an dieses Holz, wie heißt das jetzt? Akazien, danke. Ja. Ich finde das herrlich, ne? Wenn die Brüder einem helfen. Mit den Begriffen. Also dieses Holz ist ja so knorrig und so schlecht zu bearbeiten. Und genau daraus besteht die Leibesgemeinde. Und wenn wir uns mal angucken, so ganz ehrlich, untereinander, dann tust du dich ständig an diesem Holz kratzen, was da um dich rum ist. Und jetzt macht er mit diesem Holz Heilsgeschichte, bringt die in die herrliche Vollendung. Also ich finde das köstlich. Da kannst du vor Freude rennen oder auch nicht. Oder tanzen, je nachdem, wie du das ausdrücken willst. Es ist was ganz Herrliches. Und ich denke, das soll auch das Ziel unserer Bibelarbeiten hier sein, dass wir einen Blick für diese Herrlichkeit bekommen, trotz unserer unvollkommen derzeitigen Situation, die wir ja vor Augen haben. Also Lob und Dank dem Herrn, dass er uns diese Herrlichkeit vor Augen führt und da auch noch hin. Amen.